Aber Durst.
Hast du Durst?
Aber Durst.
Ja, okay, dann starten wir, oder?
Ja.
Auf ein Stadionbier mit Baden-FM-Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.
Hallo, hallo.
Guten Morgen oder guten Tag
oder guten Abend oder gute Nacht.
Wann immer ihr uns hört, ihr könnt es immer hören. Das ist das Besondere beim Podcast.
Das ist das Coole, ne? Also wenn man ein Smartphone hat, reicht einfach schon, ne?
Genau, und das oder im Auto oder wie auch immer. Also ist besonders gut als Reiselektüre zu empfehlen. Ich höre immer Podcasts auf dem Weg, wenn ich zu den Auswärtsspielen fahre. Irgendwelche Podcasts, also wenn ich nicht mehr Baden-FM empfangen kann.
Frank, ich will ja, dass es dir gut geht und ich habe gehört, eben Durst.
Ja, ihr habt Durst, aber wegen Durst.
So, ich hoffe, dass das...
Mir gut geht's mir nicht bei dem Wetter. Also es ist Mittwochvormittag, es regnet ohne Ende. Cats, jetzt hat sie mir das Bier wieder weggenommen. Cats and Dogs, wie die Engländer sagen.
Ja, kurz weil das hier schon wieder schäumt.
Und es schäumt schon wieder.
Ha. Also wie gesagt, dieser Teppichboden hier ist, glaube ich...
Wenn du hier pennst, darfst du nicht nächsten Morgen einen Alkoholtest machen bei der Polizei oder so. Das ist schwierig. So, wir saugen ab und trinken ab hier. Ich als Prost, hallo.
Das machen wir ja trotzdem.
Und jetzt wieder alkoholfrei. Mann.
Ja, also hätte deiner Stimmung gut getan, wenn es nicht so gewesen wäre.
Ne? Ich habe gedacht, bis zur Preisverleihung machen wir jetzt immer mit Alkohol. Ja? Und hier der Champagner statt Bier. Ein Stadion-Champagner mit Frank Rischmüller in Wester.
Stell dir mal vor, wir hätten den Podcast so genannt.
Dann nennen wir den so. Na, wenn wir den Preis kriegen, nennen wir in eine Folge Champagner.
Das wäre richtig witzig.
Das, geil, ja.
Das machen wir.
Aber wir wollen euch damit nicht schon wieder langweilen. Das haben wir letzte Woche gemacht.
Nee. Wie war's Wochenende?
Also, boah.
Voll,
das war
oder alles?
Ein 0-0. Fangen wir bei den Männern an. Ja. Auch wenn die Reihenfolge eine andere wäre, rein zeitlich, aber das ganz große Interesse geht ja schon auf die Männer-Bundesliga zu, ja, und wir haben gegen Leipzig ein Spiel erlebt, das unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Es gab diejenigen, die das so ein bisschen lächerlich gemacht haben, 0-0 und so, weißt du, so die. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war 0-0 der besseren Sorte. Wir haben zwei Mannschaften am Platz gehabt, die beide eine richtig reife Defensivleistung am Platz gebracht haben. Und dann fallen halt schon mal nicht so viel Tore. Es gab kaum Torchancen, das müssen wir zugeben. Also der Krimi-Wert, der Unterhaltungswert, sage ich mal, der war auf einer anderen Ebene zu finden. Ich fand es wahnsinnig spannend. Hab immer überlegt, wer knackt wann eventuell dann doch mal.
Wer kommt nochmal durch?
War aber nicht, aber auch mit wenig Torchancen hatte ich viel Spaß bei dem Spiel.
Und das in Leipzig.
Und das... Gegen Leipzig. Ja. In Leipzig 0-0 wäre auch toll vom Ergebnis her, aber dann hast du so viel Kilometer.
Dafür dann doch nicht, gell?
Aber ich möchte ein Beispiel geben, auch für diese unterschiedliche Sichtweisen. Ich mach's mal am Junior Adamu fest. Mein Sitznachbar, den ich jetzt namentlich nicht nenne, weil er auch in der Journalistenszene zu Hause ist, ich sitze ja auf der Pressetribüne, logisch, da sagte mir, der Adamu, das geht ja gar nicht.
Warum?
Dann habe ich ihm gesagt, hast du mal gesehen, wie viele Bälle der dem Gegner abnimmt und abfischt und wie der sich einsetzt? Und ja, aber kam dann, ja und okay.
Aber, alles von einem Aber kann man auch grundsätzlich streichen.
Ja,
das meint man ja eh nicht so.
Also da waren wir unterschiedlicher Meinung und wurde namentlich gelobt vom Trainer hinterher, der Adamu. Also sofern war ich dann offenbar nicht mit meiner Einschätzung, dass der zumindest mal wahnsinnig viele Bälle geholt hat. Und frühe Ballgewinne und so macht dann halt auch Leipzig kein Tor, weil eben der erste Abwehrspieler, das SC Freiburg, ist der vorderste Stürmer. Und das war an dem Tag ja so ein bisschen überraschend, der Adamu, denn es hatte zwei Wechsel gegeben. Das war ja nicht unbedingt zu erwarten. Der Trainer hatte immer mit derselben Startelf gespielt die letzten Wochen. Und jetzt waren zwei Wechsel da. Der eine war verletzungsbedingt, Röhl hat eine Fersenprellung. Alles Gute, Merlin, dass es schnell wieder aufwärts geht. Ich hab zum Beispiel die Hoffnung, dass er jetzt schon wieder kicken kann. Wir werden es irgendwann mal erfahren
sehen,
oder auch nicht. So viel verrät der Trainer auf den PKs nicht.
Stimmt echt, gell?
Es ist aber überall das Gleiche. Aber man geht trotzdem gerne hin, einfach um sich zu sehen und sich zu unterhalten und grundsätzliche Einschätzungen mitzunehmen. Aber
ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen wie ein Klassentreffen dort.
Ja, so
also
ungefähr.
Jede Woche das Gleiche.
Genau, und Rischmüller und Fram stellen die Fragen.
Richtig.
Entschuldigung, Fram und Rischmüller, je nachdem. Ladies first. Insofern war der Adamu also von dem einen so, von dem anderen so gesehen. Leipzig ist Top 4 gelistet. Da finde ich ein Unentschieden ist ein gutes Ergebnis.
Ja, finde voll. Ich habe vor kurzem nochmal drüber nachgedacht und habe ein Interview von Nils Petersen gesehen. Ich weiß gar nicht wo, aber der nochmal gesagt hat, naja, früher war das ein Pflichtsieg gegen Freiburg.
Ja.
Das war klar.
Ja.
Das musst du machen und das ist einfach nicht mehr so.
Das ist nicht mehr so. Das ist richtig. Jetzt habe ich noch eine Geschichte, die ich zu dem Spiel nachtragen möchte. Und das mache ich nicht einerseits gerne und andererseits nicht gerne.
Wie jetzt?
Ich mache es deshalb gerne, weil es ist die einzige Form von Content, den man in der Öffentlichkeit los wird, wo das stattfinden kann.
Mhm.
In keinem Nachbericht kannst du darüber sprechen. Es passt ihr. Du wirst jetzt hören, was es ist. Du weißt es nämlich nicht.
Nee.
Pass auf, ich stehe nach dem Spiel mit den Kolleginnen und Kollegen in der Mixzone. Wir warten auf die Interviews. Rechts und links durch die Korridore laufen die Mannschaften, die jetzt, oder die Spieler, die jetzt keine Interviews geben sollen oder wollen oder wie auch immer, laufen da so durch. Und da ist einer dabei von Leipzig. Der heißt mit Nachnamen so wie Heintje, nämlich Simons, aber wird Simmons gesprochen. Er nennt sich aber nur Xavi, also ein ganz bekannter Fußballer. Dieser Fußballer, Xavi Simmons, nimmt Luft im Hals und rotzt gegen die Wand.
What?
In der Mixed-Zone.
Nein.
Wir waren alle ein bisschen schockiert, wir konnten es nicht glauben. Da sagt der Ordner, ja, letztes Jahr, als er hier war, hat er auf die Erde gerotzt, jetzt hat er halt die Wand genommen.
Boah, krass.
Ich möchte an dieser Stelle eine Message loswerden nach Leipzig an diesen jungen Mann aus den Niederlanden.
Junger Mann. Das ist schon respektlos.
Junger Mann, der Wert eines Menschen macht sich nicht fest daran, wie gut er dribbeln kann oder wie voll sein Konto ist, sondern der Wert eines Menschen misst sich, wie sozial adäquat er sich verhält.
Absolut.
Und was du da gemacht hast, es ist so scheiße, dass du ein armer Wicht für mich bist. Herzliche Grüße nach Leipzig.
Oh, krass.
An den Verein, der übrigens diese Brause damals im Pokalfinale in den Pokal gegossen hat. Also irgendwie haben die da keine Kinderstube. Herzliche Grüße an den Global God of Soccer, wie der heißt. An Kloppo, vielleicht sagt ihm jemand, dass man da nochmal die Kinderschule überprüfen muss bei manchen Leuten.
Also ich finde, das eine ist ja zu sagen, man findet die Mentalität, die Grundmentalität dieses Vereins oder wie er entstanden ist, nicht geil. Kann man auf jeden Fall. Das ist das eine, aber ich finde, das ist ein Grundding von der Arbeit in andere Menschen. Die machen ihren Job genauso, wie er ihn eigentlich macht. Und ich finde, das gehört sich absolut nicht. Jeder gibt da nur sein Bestes, macht seinen Job, macht vernünftige Arbeit.
Und es ist keine Entschuldigung, dass es Frust war, weil die haben 0-0 gespielt in Freiburg und letztes Mal hatten sie 4-1 gewonnen und haben trotzdem gewonnen.
Komm, Frank, du machst doch dein Interview auch nicht groß anders, wenn du jetzt krass gefrustet bist.
Also, nein, natürlich nicht. Also nein, aber es war ja auch gar kein Grund.
Grundsätzlich,
ich finde es schon am Rasen peinlich, aber wenn die da hinrotzen, aber das ist jedermanns Sache.
Ja.
Und vielleicht braucht man das dann auch mal und keine Ahnung, aber in einer Räumlichkeit vor Publikum, was willst du uns denn damit sagen, du Wicht?
Ja.
Dass du ein Wicht bist, das hast du gesagt. So. Danke.
Puff.
Ich habe fertig.
Mic drop. Okay.
Thema des Spiels war natürlich was anderes.
Ich würde sagen, Man of the Match.
Man of the Match, Noah Atubolu.
Absolut. Noah.
Ein Rekord, vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber ein Rekord. Der Vorgänger hat fast 25 Jahre gehalten und er hat ihn jetzt gebrochen. Und er ist ja noch dabei, ihn weiter auszubauen.
Er ist ja noch nicht vorbei.
Genau.
Momentan Stand ist 576, habe ich mir aufgeschrieben.
Genau, ich will es gerne nochmal so ein bisschen beschreiben, wann das letzte, weißt du noch das letzte Tor? Ich weiß es noch. Es war der 25. Januar, die 54. Minute im Heimspiel gegen Bayern München. Es war ein umstrittenes Tor von Kim.
Ah,
ja, weil er hatte eigentlich faul gespielt gegen den Torwart. Es gab sowas wie einen Torschuss und wenn man dann den Torwart behindert, kann man das auch abpfeifen. Das wurde nicht gemacht und dann hat Kim aber den Ball ins Tor gelenkt. Und das Tor galt. Es war das letzte Tor, das der SC als Gegentor kassiert hat. Danach gab es ein 0-1 in Bochum. Wir erinnern uns mit großer Freude. Ein 1-0 gegen Heidenheim. Wir erinnern uns auch mit Freude. Ein 0-1 in St. Pauli. Hallo, war das geil. Es gab ein 5-0 gegen Bremen. Da denke ich besonders gern dran. Ein 0-0.
Das war richtig fett, ja.
Ein 0-0 nochmal gegen Augsburg. Das war auch in Ordnung, weil Augsburg, das wissen wir, es war in Augsburg, und Augsburg ist momentan richtig gut dabei. und haben gerade in Dortmund gewonnen, gell? Zum Beispiel.
Ja gut, da weiß ich jetzt nicht, ob das...
Ja, aber also 0-0 Augsburg ist nachträglich aufgewertet worden durch die weiteren Ergebnisse, durch das weitere Ergebnis von denen und wie die überhaupt als Entwicklung, was die so vor sich herschieben gerade eben oder hinter sich herziehen. Dann hatten wir Leipzig, dieses 0-0. Was auffällt ist, es sind viele 0-0 und 1-0 Spiele, das heißt, dadurch, dass der Kasten sauber gehalten wurde, dass kein Gegentor gefallen ist, gab es immer Punkte. Ja,
ja, bei, ja bei absolut, bei 5-0, ja, genau.
Bei 5-0 hätten wir auch vier Gegentore fallen gewesen können.
Ja,
aber bei allen anderen Spielen gab es Punkte, weil hinten nichts passiert ist. Und die Serie ist noch nicht zu Ende, das haben wir gesagt. 5-mal hintereinander die 0 entscheidend für die Punkte. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass es noch ein bisschen so weitergeht. Hut ab vor Atu, sag ich. Ja.
Ah, krass, ja.
Natürlich, das ist ja völlig richtig, das hat auch der SC Freiburg in den Statements und jeder sagt es, natürlich hat die Defensivleistung der gesamten Mannschaft eine riesige Rolle gespielt. Und,
aber er hatte schon auch echt ein paar Glanzparaden.
Aber er hat einen Elfmeter gehalten, ja. Zum Beispiel, ja, gegen Silva. Und dann gibt es eine Stelle in den, wie ich immer sage, sozialen Netzwerken, wo der SC Freiburg seinem Torwart zu diesem Rekord gratuliert.
Ja.
Und das ist genau die Stelle, an der man nicht dann betont, ja, aber oder so. Aber in den Reaktionen in den Netzwerken, da
das
hast du
schon.
Dann die Ja-Aber-Reaktionen. Und das sind halt die Atu-Hater, die wir alle kennen. Der Rekord, den er abgelöst hat, den hat Richard Golz mal aufgestellt, da sprechen wir gleich drüber. Und ich glaube, der ganz große Unterschied ist die Pigmentierung der Haut bei den beiden.
Mhm.
Wenn du verstehst, was ich meine. Also ich glaube in der Tat, dass es eine große nicht, zum Glück nur eine kleine, aber es gibt so einen Kern.
Na, und das sind halt die besonders Aktiven auf Instagram, Facebook.
Ja, das sind halt die, und das ist genauso wahr, dass es rassistisch begründet ist, diese Haterei, wie die Tatsache, dass 20% in unserem Land die AfD gewählt haben.
Ja.
Punkt.
Ja. Und ich finde auch, wir sind hier so frei, dass wir uns positionieren können und sagen, dass wir das scheiße finden.
Wir sagen hier, der hat gerotzt, das ist scheiße, und wir sagen, Atu-Hater, sind viele dabei, wo die Beweggründe nichts mit seiner Leistung zu tun haben.
Ja, und vor allem, man muss ja auch mal sagen, das ist noch ein junger Kerl, der hat ja noch alles so ein bisschen
22,
offen, ne?
Ja.
Einfach auch die Frage an ihn so, ob er, ne, ob natürlich Nationalmannschaft, natürlich sagt er, das ist das ein Traum.
Der ist ja U21, also der ist unser U-Tourhüter seit Jahren, ja?
Naja, abstrus, wenn der sagen würde, nee, das ist mir völlig egal. Ja. Also, klar.
Ja. Natürlich.
Klar, der hat ja Träumen.
Genau. Aber er hat ja einen Rekord abgelöst und das ist für mich eigentlich der Anlass heute, unter anderem Themen im Bereich Nostalgie auf den alten Rekord zu sprechen zu kommen.
Ein Schuss Nostalgie.
Es ist der Golz-Rekord, der gebrochen wurde.
Der Golz-Rekord, das finde ich auch ein schöner Name.
Richard Golz, in Berlin aufgewachsen und groß geworden, später beim HSV. Großer Torwart gewesen, dann zum SC Freiburg gekommen. Und da möchte ich auch diesen Rekord nochmal aufarbeiten, so ein bisschen und mich dran erinnern, Anka. Ich war ja schon dabei. Ja, wo warst du 2000, 2001?
Da bin ich, glaube ich, gerade von der Grundschule auf die weiterführende Schule gewechselt.
Also es war die Saison 2000, 2001. Es war schon meine 6. oder 7. an der Seite des SC Freiburg. Und der Sportclub hat in Wolfsburg mit 1-2 gewonnen, das erinnere ich sogar noch, dunkel. Und in diesem Spiel in der 66. Minute traf Juskowiak für Wolfsburg. Und das war dann auch ein Tor, das dann das letzte blieb für eine längere Zeit. Und zwar für 5 Spiele, in denen der SC Freiburg, in denen Richard Golz sauber blieb. Es gab ein 0-0 in Stuttgart. Ein 2-0 gegen Unterhaching. Da kommen die Namen,
krass,
die du
ja
nicht mehr unbedingt in der Bundesliga vor Ort ist heute.
Weißt du, wo die sind gerade?
Ja, Unterhaching ist in der 3. Liga im Abstiegskampf.
Ah ja, sehr klar.
Genau. Hat gerade in Cottbus unentschieden oder so, weil ich es richtig war. Gestern 3. Liga geguckt, Bielefeld gespielt und gewonnen. Ja.
Sollte ich jemals bei Wermeer sitzen? Und es kommt eine Fußballfrage. Ich werde dich sowas von anrufen. Ich glaube, es gibt keinen, der so weit gefühlt zurückgehen kann und dann auch noch weiß, wie wir da gespielt haben. Also zumindest in meinem Umfeld nicht.
Ich weiß es nicht. Also ein bisschen was kriegt man mit über die Jahre.
Wir wollen zwischendrin mal kurz unserem Partner Avell für die Unterstützung danken. Avell reinigt und pflegt Unternehmen und auch das Stadion. Absolut erstklassig. Avell.de.
Also es war 2-0 gegen Unterhaching, es war ein 0-1-Sieg in Köln, es war 0-0 gegen Rostock im eigenen Stadion, also auch gar nicht so brillant. Rostock war jetzt nie die ganz große Nummer, ja. Und es war ein 0-1-Sieg in Cottbus, und da musst du erstmal gewinnen. Im Stadion der Freundschaft. Habe ich mal erzählt, warum meine Frau nicht mehr ins Stadion geht? Meine Frau geht also nicht mehr mit ins Stadion.
In keins mehr oder nur in das?
In gar keins mehr. Meine Frau geht in gar kein Stadion mehr mit, obwohl sie ja theoretisch jetzt alle Möglichkeiten hätte.
Ja.
Sie mag Fußball, sie schaut mit mir Fußball im Fernsehen und so weiter, sie begleitet mich da, wenn wir, aber die geht in kein Stadion mehr, seitdem der SC mal im DFB-Pokal in Cottbus spielen musste. Und wir haben dann das verbunden mit einem kleinen Urlaub.
In Cottbus?
Nein, nicht in Cottbus, aber im Spreewald. Es war wirklich schön. Wir hatten richtig Freude im Spreewald, wir hatten so eine kleine Hütte gemietet. Und da
hat
waren,
ihr so eine Spreewaldgurkentour gemacht?
Haben wir gemacht.
Alles. Ist es cool?
Ja, sehr cool.
Ja?
Also diese
Krachten,
wie man das nennt, diese Kanäle, das ist eine tolle Geschichte. Und dann kamen wir aber ins Stadion, meine Kinder waren noch klein, beide hatten ein SC-Trikot an. Und die wurden auf der Haupttribüne von erwachsenen Menschen beleidigt. Und da hat meine Frau gesagt, nie wieder gehe ich in ein Fußballstadion.
Ja. Hey, aber was haben die gesagt zu deinen Kindern? Also warum?
Ich war ja nicht dabei.
Warum denn? Weil sie ein SC-Trikot anhat,
ja,
oder was?
Ja. Die sind echt heftig. Ne? Also, das war ein Cottbus, der 0-1-Sieg. Da haben wir ihnen ja gezeigt, wo der Hammer hängt. Ne?
Ja.
Mit Richard Golz im Tor. Die SC-Defensive war auch damals sehr, sehr stark, so wie jetzt nämlich auch. Man sprach damals noch nicht national und international von einer Dreier-Fünfer-Kette.
Ja.
Aber der SC Freiburg hat sie gespielt. Da war der Visionär Volker Finke, der die installiert hatte eigentlich. Apropos Volker Finke.
Kommen wir später zu.
Kommen wir dazu, gell? Also, wir werden noch über
Cliffhanger für euch.
Ja, Cliffhanger. Volker Finke hatte mit dem SC Freiburg, das ist schon sehr frühzeitig, hat immer mit den Außenbahnen über den ganzen Platz gespielt und hatte dann drei Innenverteidiger zentral und so weiter. Also so haben die damals schon gespielt, was mittlerweile international fast schon als Alternative zu dem 4-3-2-1 oder was auch immer, 4-2-3-1 oder was auch immer gespielt wird oder 4-2-2. 4-3-3, Entschuldigung.
Was so viele Zahlen, ey, mein Hirn ist gerade
geplatzt. Es gibt verschiedene etablierte Grundformationen, und zu denen zählte damals noch nicht Dreier-Fünfer-Kette hin. Aber Freiburg hat es implantiert in der Bundesliga und hat wie folgt gespielt, damals mit einer
Ich hab
wieder Ewald Zettel-Alarm hier.
Richtiger Zettel-Alarm.
Also, zentral mit Sebastian Kehl. Sebastian Kehl, heute Sportdirektor Borussia Dortmund. Damals wurde er beim SC Freiburg zum Nationalspieler. Und danach war er noch viele Jahre absoluter Star, eine Legende bei Borussia Dortmund. Das heißt also, es war jetzt kein Nuller, der da in der Abwehr zentral stand. Dann gab es zwei Leute rechts und links neben ihm, Oumar Kondé aus der Schweiz und Boubacar Diarra, Nationalspieler aus Mali. Das sind jetzt keine Jungs, die jetzt Weltkarrieren im hohen Sinne gemacht haben. Ich kann dir aber sagen,
irgendwer
will was.
Irgendwer ruft uns hier an.
Da geht doch mal dran, vielleicht will jemand mit uns sprechen.
Ist vorbei.
Jetzt ist vorbei. Irgendwie, ganz hatten wir noch nicht, ne?
Nee, seht ihr mal. Nicht. So läuft also. Das hier.
Und es hat nichts mit Volker Finke. Ich glaube nicht. Also, Oumar Kondé und Boubacar Diarra haben aber in dem Jahr damals die Saison ihres Lebens gespielt, muss man sagen. Also diese Dreierkette war schon klasse. Stefan Müller, ein Urgestein des Freiburger SC-Fußballs, der musste auf der Bank sitzen, weil die so stark waren. Heute ist er Tierarzt übrigens, Stefan. Herzliche Grüße.
Süß.
Ja. Dann hat man eine Mittelachse, und die Mittelachse war halt Kehl hinten, Mittelfeld Andy Zeyer, Laufwunder, und Alexander Iashvili, vielen auch bekannt.
Ja, der sagt mir auch was, ja.
Auf den Außenbahnen wir hatten viele Willis. Auf der Außenbahn rechts war Tobias Willi aus Pfaffenwiler, ja. Oder eben Levan Skitischvili, wird er gesprochen.
Skitischvili. Schwieriger Name auf
jeden Fall. Ja, TSK geschrieben am Anfang, Skitischvili. Also Skito haben wir genannt, georgischer Nationalspieler. Auf der linken Seite war Leban Kobiaschwili, eine absolute Legende.
Ist es vielleicht in diesen Ländern so, dass das immer hinten dran gehangen wird bei den Nachnamen?
Kann gut
oder?
Sein. Kann also gut sein. Bei Willy Brandt war es anders, aber
Korte. Gut, dass wir letzte Folge gesagt haben, keine Namenswitze mehr.
Ach ja, wer hat das noch gesagt?
Du hast das gesagt.
Also gut, aber bei den Willis war es halt so. Und Levan Kubiaschwili wirklich ein ganz großer. Auch in der Folgezeit, er war charakterlich immer schon ganz groß, er war auch ein Riesenfußballer, der hier geworden ist. Er hat dann ja noch bei anderen großen Vereinen gespielt, ich glaube Schalke, Hertha hat er noch gehabt in seinem Potpourri. Der ist heute Präsident des Georgischen Fußballverbandes, also ein Riese auf der Außenbahn. Und ich habe ihn mal eigentlich im Kopf mehr gehabt als zentraler Mann im defensiven Mittelfeld, aber vielleicht täusche ich mich da. Er war auf jeden Fall ein klasse Fußballer, die Defensive hat wirklich sehr, sehr gut gestanden damals. Und für mich von Torwart Richard Golz, der halt diesen Rekord dann auf den Namen Golz vereinen durfte, bis Stürmer Jaschwili, eine Elf der Legenden, ist klar, spielt eine große Rolle in meiner Vergangenheit. Und diese Mannschaft wurde übrigens am Ende der Saison Sechster in der Bundesliga, erreichte den UEFA Cup, ja.
Den UEFA Cup.
Wir sagen, wir holen den UEFA Cup. Und das war dann das Europa League-Jahr, letzter Satz dazu, beziehungsweise das Europa Cup-Jahr, in dem erst Endstation beim späteren Sieger Feyenoord Rotterdam war, eins der bedeutendsten, eins der größten Spiele in meiner Erinnerung
Geschichte
in Rotterdam.
Ja.
Wahnsinnig gut gespielt und leider dann zu Hause aber verloren und dann warst du draußen. Und ich glaube, unentschieden war es in Rotterdam. Wir waren zumindest, was ich im Kopf habe, dass wir auf Augenhöhe mit Feyenoord Rotterdam waren. Das war so ein großartiges Gefühl in diesem De Kuip, in diesem Stadion. Ah, war fantastisch. Ne? War
Frank,
fantastisch.
Wenn du ein Spiel nochmal erleben dürftest, also wirklich auch den gleichen Ausgang, es geht gleich aus, es ist der gleiche Ort, es ist die gleiche Mannschaft.
Ja.
Also du könntest zu dem Zeitpunkt nochmal zurück und würdest alles nochmal genau so sehen.
Mhm.
Welches Spiel würdest du dir nochmal angucken?
Da kann ich mich nicht auf eins einigen. Ich kann nur sagen, dass Rotterdam käme mit in den Top
5. Käme mit in den Kreis der
Top 5 auf jeden Fall.
DFB-Pokal mit Sicherheit
natürlich
drin.
Ja, logisch, das Pokalfinale. Ja, das vielleicht als Top-Ding, aber der Gegner war halt nicht so glänzend. Nein, also machen wir wirklich so zu dem Kreis der Spiele gehört, das Pokalfinale gehört aber auf jeden Fall das Ding bei Feyenoord Rotterdam auch dazu und so ein paar. Ah ja, man kann wahrscheinlich eher eine Top 10 als eine Top 5 machen.
Und dann kriegen wir eine Top 20 und dann kriegen wir die Top 3. Okay, aber wäre auf jeden Fall da drunter.
Das Spiel. Das Spiel bei Feyenoord käme dazu, ja. Das wäre dazu, weil Freiburg da erstmals wirklich im ganz großen Fußball angeklopft hat und gesagt hat, wir sind da.
Mhm.
Ja, und
Weil wurden so Träume aufgemacht, die davor nicht so da waren, ne?
Nee, weil die kamen ja fünf, sechs Jahre vorher aus der zweiten Liga.
Ja.
Und vorher waren sie nie woanders, nie höher, sondern nur drunter oder eben Durchschnitt in der zweiten Liga. Baumeister, wie gesagt, Volker Finke, das war der Cliffhanger. Ich will es jetzt sagen.
Nein!
Okay. Gut, dann nicht. Dann würde ich sagen, war das die eine Geschichte, die ich erzählen wollte im Nostalgie und eben mein Zettelalarm hier hängt damit zusammen, dass ich mir im Nachgang noch überlegt habe, ich möchte doch noch, weil wir ja in Mainz spielen, auch
ein
Mainz-Nostalgikum auf die Tagesordnung bringen. Ein Spiel aus dem Jahr 2013. Auch dich frage ich jetzt wieder, wo warst du denn 2013?
Ein Jahr vor meinem Abitur.
Ah, okay.
Guck mal, wir machen hier meine ganze Schulkarriere durch.
Ja, ich war also ein Jahr vor deinem Abitur in Mainz mit dem SC. Es war DFB-Pokal, Viertelfinale, Dienstagabend, der 26. Februar, also ähnliche Jahreszeit wie jetzt. Und es ging um den Einzug ins Halbfinale, logischerweise. Mhm. Mainz gegen den SC Freiburg, es waren die Erwartungen riesig. Hier kommt die Mannschaftsaufstellung. Im Tor stand Baumann. Dann hatten wir einen Verteidiger, einen Außenverteidiger aus Norwegen, der hieß, schöner Name, der geht's über die Zunge, Vega Eggen Hedenstad hieß der. Den hatte ich völlig vergessen, der ist mir jetzt bei der Recherche wieder in den Kopf gekommen.
Hätte ich auch nicht mehr
Vega Eggen Hedenstad, aber das war auch nicht sein Abend, da kommen wir gleich zu. Ginter, Krimasch und Baumann und Sorg standen in der Viererkette.
Mhm.
Olli Sorg, hier aus der Freiburger Fußballschule, später Karriere bei anderen Vereinen noch gemacht, mittlerweile glaube ich Fußballrentner. Im zentralen Mittelfeld Schuster und Macchiardi. Schuster, unser heutiger Trainer. Cedric Macchiardi ist übrigens auch Trainer heute.
Ah, echt?
Und zwar Trainer der U19 vom Werder Bremen. Und weißt du, wo die kicken? Die kicken am Sonntagmorgen um 11 Uhr im Mösle-Stadion im Halbfinale gegen die U19 des SC Freiburg. Es geht um den Einzug ins Finale nach Potsdam für die A-Junioren. Ja. Letztes Jahr war ich in Potsdam dabei. Ich würde auch dieses Jahr sicherlich wieder als Live-Reporter in Potsdam mit dabei sein. Aber vorher gucke ich mir auf jeden Fall am Sonntagmorgen um 11 SC gegen Bremen an. Freue mich, Macchiardi wiederzusehen. Aber vor allen Dingen freue ich mich, dass die SC-Jungs, obwohl sie sicherlich Außenseiter sind in dem Spiel, hatten ja doch einen großen Aderlass letztes Jahr in der Mannschaft, altersbedingt. Und auch dieser 05er-Jahrgang war ein Ausnahmejahrgang. Die Jungs sind ja in der ersten und zweiten Bundesliga unterwegs. Also das ist Wahnsinn, was wir da hatten. Das ist jetzt bei dem neuen Jahrgang noch nicht so, dass man das sehen kann, wer da wirklich mal den ganz großen Weg machen will. Aber sie sind trotzdem im Halbfinale, spielen gegen Werder Bremen. Aufruf an alle Fans, kommt am
Sonntag 11 Uhr
ins Mösle-Stadion der Freiburger Fußballschule und schaut euch das an. Das war Macchiardi, war der, der Anlass, dass ich darüber gesprochen habe. Das war also diese in dieser 4-2-2-Geschichte.
Das ist
in Mainz. Waren die da im zentralen Mittelfeld? Schusti und Macchiardi. Dann hatten wir auf den Außenbahnen Caligiuri und Max Kruse.
Ah, krass.
Der war ja mal hier bei uns. Max Kruse. Und wir hatten
Max Kruse.
Flum so als Hängender und Rosenthal als Stürmer. Mhm. Die Erwartungen, du bist im Viertelfinale. Klar, es ist auswärts, es ist Mainz. Aber
da geht schon was, ne?
Da geht was. Und dann zweite Minute 1-0 Mainz, Sean Parker. Vierte Minute 2-0 Mainz, Niki Zimling. Versetz dich mal in die Situation der Fans, die mitgereist waren nur 2000, oder des Reporters von Baden FM. Ich glaube, da hieß man noch anders, aber ist ja wurscht. Der Reporter hieß immer noch Ischmüller.
Richtig. Ja.
Ich war völlig fertig mit der Welt. Die Abwehr präsentierte sich wie ein Trümmerhaufen, personifiziert in armen Vega Eggen-Hedenstadt, dem nichts gelang, dem alles schief ging. Und deshalb, das gibt's ja ganz, ganz selten, hat Christian Streich, damals schon Trainer, in der 13. Minute Vega ausgewechselt. Ich sag immer vegan, weil ich hier sitze. Ja, weil du da bist. Mit deinem rosa Mützchen da.
Ja, das ist mein gute Laune-Mützchen wieder heute.
Ja. Also, apropos Mützchen. In Rotterdam hab ich mir eine Fanmütze von Rotterdam gekauft. Weißt du warum?
Nee.
Da stand FR von.
Du hast dir quasi für dich selber eine Fanmütze gekauft. Rotterdam,
Frank Rischmann, ich habe die irgendwann mal verloren. Ich muss mir dringend so ein FR-Mütze nochmal wieder kaufen.
Dringendst.
Ja, auf jeden Fall. Weil ich jetzt ja auch immer Mütze, vielleicht gibt es ja auch eine Schiebermütze mit FR drauf. Von
das wäre wiederum cool,
das
ja.
Das wäre cool, ne?
Schau ich mal nach.
Zu Fanshop findet Rotterdam.
Wenn ich also, schreibe mal eine Anfrage hin.
Ja, genau. Also, wir reden davon, dass es 2-0 nach 4 Minuten stand. Die Abwehr ein Trümmerhaufen war. Heddenstadt ausgewechselt wurde und bei Halbzeit stand es immer noch 2-0. Richtig scheiße, es ging immer weiter. 62. Minute, Karim Gede kam für Johannes Flum. 65. Minute, Gelb-Rot für Postpech von Mainz. Also es gab einen Platzverweis. Den hatte ich in meiner Erinnerung gar nicht mehr so präsent. Also das war dann 2-0 Mainz, aber mit 10 gegen 11. Der SC stürmt und stürmt und stürmt, aber die Zeit verrinnt. In der 84. Minute wird Ivan Santini für Jan Rosenthal eingewechselt. Santini, ein Kroate, keine ganz große Karriere bei Freiburg gemacht, aber einen großen Abend hatte er in Mainz. Denn in der 86. Minute steht 2-0 für Mainz. Pfostenschuss von Ginter, er war auch schon da, aber der muss damals, glaube ich, noch, ich glaube, der ist noch mit Mofa zur Schule gefahren.
Ja. Ich wollte gerade sagen, der muss ja so jung gewesen sein.
Ja,
aber weil
extrem jung, ja.
Ja, ja. Auf jeden Fall, also nicht mehr auf der Schule, das weiß ich ja, aber ja also, 1920 sowas im Dreh.
Ja, sowas, ja. Also Ginter traf den Pfosten und Santini hat den abgestoppt, hat das 2-1 gemacht, aber 2-1 fliegt ja trotzdem raus, gab 4 Minuten Nachspielzeit, 90. Minute plus 3, Santini im Strafraum wird gefoult, 11 Meter für Freiburg. Daniel Caligiuri legt sich den Ball zurecht und trifft zum 2-2. Ich bin so abgegangen. Die Tore von Freiburg gab's jahrelang im Netz. Ich habe sie jetzt gesucht, um eventuell, aber das waren so schlechte Tonaufnahmen, weil es war alles übersteuert. Wir haben über Telefon, über Handyverbindung das damals noch immer gemacht, nicht so wie heute, fein gestreamt und so. Und es war im Grunde ein technisches Fiasko, aber es hat sich wahnsinnig angehört. Ich habe es gesucht und nicht mehr gefunden im Netz. Mhm. Vielleicht findet es noch einer. Und dann gab es halt Abpfiff.
Dann
und 2:2 bedeutet Verlängerung.
Auswärtsblock. Ne? Will ich nicht wissen, was da los war.
Wir kommen in die 108. Spielminute. Max Kruse dribbelt sich durch bis zur Grundlinie, spielt ins Zentrum. Karim Gedin lenkt weiter. Caligiuri hält den Fuß in. Tor für den SC Freiburg. Tor. 2:3 für unseren SC in der 108. Spielminute. Die hatten das Spiel, dass sie nach 4 Minuten mit 2:0 hinten lagen, komplett gedreht.
In, aber auch
auswärts.
Nur ein paar Minuten eigentlich am Ende des Tages, ne? Also in kürzester Zeit. Ja.
Vor allem der Ausgleich, die waren in der Schlussphase, als der eine oder andere vielleicht schon auf dem Weg zum Auto war, so ungefähr.
Und deswegen, Leute, geht man nicht früher aus dem Stadion.
Man geht nicht früher raus, natürlich nicht. Und insofern war es eine ganz, ganz großartige Geschichte, die wir da in Mainz erlebt haben, wo ich immer wieder gern dran denke. Viel lieber als an den Elfmeter in der Halbzeitpause, den wir schon erlebt haben. Oder auch mal ein ganz schlimmes 5-0. Aber darüber wollen wir heute nicht nachdenken vor dem Mainz-Spiel. Aber ich habe mal erinnert, wie geil das auch schon mal in Mainz war. Und vielleicht wird es ja wieder geil.
Der Gegnercheck.
Mainz schon auch, ne? Gut drauf.
Wir Boomer sagen die Mannschaft der Stunde.
Jo.
Ich muss was trinken hier.
Die Mannschaft der Stunde. Übrigens, ich möchte kurz erzählen, Frank kommt mittlerweile zu dieser Podcast-Aufnahme immer früher. Also wir eigentlich so haben eine Uhrzeit fest, jetzt ist er immer schon eine halbe Stunde vorher da. Und dann hat mich heute jemand gefragt, sag mal, hat der Sinn die Bettflucht? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht.
Das passiert hinter dem Rücken, ja? Das ist ja Mobbing.
So läuft das hier in der Welt.
Das ist ja Seniorenmobbing, ist das hier, ja?
Wollte ich nur kurz gesagt haben.
Habe ich schon erzählt, dass ich immer hier das Problem habe, wenn ich mit dem Fahrstuhl hochkomme vom Parkhaus, ja?
Nee.
Da ist ja ein Spiegel im Fahrstuhl.
Ja.
Und dann sehe ich da immer einen Opa stehen.
Wundert sich schon.
Das beschäftigt mich echt. Aber egal.
Weißt du, was da hilft? Treppe nehmen.
Danke dir. Danke, junge Frau. Ich danke dir sehr. Also wir Boomer sagen die Mannschaft der Stunde. Ihr sagt wahrscheinlich der aktuell heißeste Scheiß der Bundesliga.
Das sagt auch keiner von uns.
Nein, wer sagt das? Was sagst du denn?
Ja,
was hast du denn eben gesagt? Die sind ganz schön gut. Also letztes Shit. Ja, okay, alles klar. Ja. Julian Schuster habe ich auch gefragt. Er sagt, es ist eine tolle Herausforderung. Da freuen wir uns drauf. Das finde ich die richtige Einstellung.
Ja, voll.
Also der sagt nicht, ja, da müssen wir aber wirklich vorsichtig sein. Der sagt, hey, das ist eine wahnsinnig gute Herausforderung. Da freuen wir uns drauf. Der SC freut sich, in Mainz zu gucken. Ja, was haben die denn wirklich drauf? Vielleicht können wir sie ja sogar besiegen oder zumindest mal in Unentschieden zwingen. Wir versuchen mal Mainz 05 zu entschlüsseln. Wir haben eben über die vielen Zahlen gesprochen, die Systemfragen.
Also alle, die diskalkulieren, haben wir schon verloren.
Ja. Also 3-4-3, das ist der Unterschied zum SC Freiburg, ist deren übliches Spielsystem. Die Stärke ist ein perfekt funktionierendes Kollektiv, das haben sie mit dem SC gemeinsam. Und einige ragen heraus bei Mainz 05. Torwart Zentner zum Beispiel macht eine richtig gute Saison. Nadim Amiri im zentralen Mittelfeld, früherer Leverkusener, ist richtig aufgegangen in Mainz und spielt jetzt das, was man sich von ihm erhofft hat, was er in Leverkusen irgendwie nicht auf den Platz gebracht hat. In Mainz funktioniert es. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Mainzer Nadim Amiri. Und der Mittelstürmer Johnny Burkhardt ist ja auch schon ganz nah dran an der Nationalmannschaftsberufung und ist auch ein richtig gefährlicher Spieler, aber das die größte Stärke ist, ganz ohne Frage, deren Kollektiv. Aber da haben wir noch ein paar andere, der Lee auf der linken Halbposition und der Nebel auf der halbrechten Position, die haben jetzt keine großen Namen, aber die sind stabile Saison.
Ich wollte gerade sagen, vor allem, das haben wir ja oft so, dass wir Mannschaften haben, die haben einen herausragenden Spieler und wir haben Mannschaften, die es über eben das Kollektiv machen und das eine ist nicht unbedingt besser als das andere.
Nein, ist klar. Also wir haben ja in Freiburg ein sehr, sehr starkes Kollektiv, ja, aber wir haben natürlich auch überragende Spieler, wie an manchen Tagen Vince Grifo,
ja,
wie fast an jedem Spieltag zurzeit unser japanischer Freund Litz Doan. Das sind halt schon herausragende Leute im Team und unsere Abwehr. Jeder Einzelne hat seine Geschichte. Matze Ginter ist, wenn er auch nicht wirklich gespielt hat, aber Weltmeister offiziell, gehörte zum Weltmeisterkader und ist ein fantastischer Innenverteidiger. Philipp Lienhardt, österreichischer Innenverteidiger der Nationalmannschaft, spielt eine Riesensaison und ach, du kannst jeden Einzelnen durchgehen, die sind alle für sich richtig gut. Es gibt ein paar, die herausragen, aber das Kollektiv ist das Allerwichtigste beim SC Freiburg. Das ist bei Mainz auch so. Also die haben ein paar, die herausragen, aber das Kollektiv ist das Wichtigste, was im Beobachten von deren Spielweisen eine Rolle spielt. Umschaltspiel ist deren Thema, ja, da sind sie besonders gut und sie haben im Heimspielen fällt auf, dass sie ganz besonders entschlossen sind und dass sie sehr agil vorangehen, noch mehr als auswärts. Also die überfallen dich förmlich häufig und die sind halt richtig, richtig gut und man kann auch nicht sagen, die spielen immer über außen. Nee, die spielen genauso gern durchs Zentrum. Die sind überall gut und das ist das, was der Trainer gesagt hat. Eine Herausforderung für uns. Da freuen wir uns drauf. Deshalb habe ich mir vorgenommen, ich freue mich jetzt auch einfach mal, dass ich dann nach Mainz fahre und das Spiel kommentieren darf. Ja, und bei uns, eigentlich gab es ja eine Stammelf gegen Leipzig, haben wir eben drüber gesprochen.
Hat
gab
sich
zwei
gelöst,
Wechsel.
Ja.
Adamu für Röhl, Fersenprellung war der Grund. Eine andere Rolle hat allerdings der Adamu gespielt, denn Höhler ist in die hängende Spitze gegangen, wo Röhl gespielt hatte und Adamu ist ganz vorne rein. War dann vorderster Abwehrspieler, hatten wir schon zum Teil angesprochen. Ja, und dann gab es noch einen zweiten Wechsel. Dingchi kam für Grifo. Für viele etwas überraschend. Die Idee, die dahinter stand, war richtig gut eigentlich. Denn der Trainer wollte den Gegner mit hohem Tempo auf dem linken Flügel überraschen, wollte das Tempo dort erhöhen. Dingchi ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Das einzige, das Thema ging nicht ganz auf beim Dingchi. Er musste dann auch schon nach 45 Minuten wieder runter. Ich glaube aber nicht, dass es, weil er nicht schnell genug gelaufen ist, sondern er hat halt zu wenig Vorstöße gehabt.
Ja.
Und er hat gegen den Ball nicht das Freiburger Spiel gespielt, was man sonst bei allen anderen so beobachten kann. Der Kicker hat das diese Woche sehr kritisch aufgegriffen, fand ein bisschen zu kritisch. Er hat die Grundtugenden des Freiburger Spiels hätte er noch nicht so umgesetzt. Finde ich, klingt sehr hart, ist vielleicht auch ein bisschen zu hart. Aber der Trainer sah sich veranlasst, in der 46. Minute Grifo aufs Spielfeld zu schicken. Und der Grifo hat dann auch mit Günni zusammen den schönsten Angriff des Spiels zelebriert. Kam dann am Schluss ein Pass in die Mitte nach dem schon wieder.
Sag mal.
Alarm!
Ich habe ja eigentlich alles geschlossen. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Irgendjemand hackt sich hier, glaube ich. Aber so sind alle wieder wach. Moin!
Ja. Gut, also, der Grifo hat dann gespielt ab 46. Minute. Jetzt frage ich mich natürlich vor dem Spiel bei Mainz 05, mit welchen Personalmaßnahmen könnte er sein, überrascht und Schusti in Mainz? Ich muss ganz ehrlich sagen, er wird es morgen auf der Pressekonferenz nicht verraten. Deshalb dürfen wir bis Samstagnachmittag.
Deswegen hört ihr einfach rein.
Ja, ich werde es nämlich verraten.
Eben.
Am Samstag 15.10 Uhr gibt es meine ersten Eindrücke. 15.20 Uhr circa, ne? Plus, minus ein, zwei Minuten immer, gibt es die Mannschaftsaufstellung live aus Mainz mit der Interpretation, mit welchen Maßnahmen der Trainer Mainz 05 überraschen will. So, und
deswegen,
jetzt sind wir nämlich beim Tippspiel. Und da muss ich sagen, Glückwunsch.
Vielen Dank. Ich habe mal einen kleinen Punkt gesichert.
Ja, du hast unentschieden getippt.
Ich habe 1-1 getippt, muss man fairerweise sagen,
ja,
nicht 0-0.
Deshalb gibt es nur einen Punkt.
Deshalb gibt es, ja, was heißt hier nur, ne? Also ich nehme den.
Einer jetzt steht das, ja, jetzt helfe ich dir aber 16-14. Richtig?
Absolut korrekt. Ja, 16-14. Ja. Und ich hoffe ja wirklich, dass ich das noch bis zum Ende der Saison irgendwie halte. Aber jetzt darfst du ja erstmal tippen.
Genau, also ich tippe. Wenn es gut läuft, ich sage, wenn es gut läuft, wird es ein 0-0-Spiel. Das wäre relativ naheliegend. Aber ich hoffe natürlich auf ein 0-1. Und deshalb tippe ich 0-1.
Ich hätte 0-0 getippt.
Ja, dann tipp du 0-0 und ich tippe 0-0.
Gerade weil du gesagt hast, dass sie beide starke Torwerte.
Torwerte.
Ja. Drin haben. Ich sag 0-0, du sagst 0-1.
Genau. Sind wir ja relativ nah beieinander. Und wenn wir 0-0 spielen, ist das in Mainz auch okay.
Auch in Ordnung,
aber
ne?
Wenn wir das gewinnen, dann wird's aber ernst, ne?
Im Tippspiel oder in der Liga?
In der Liga, dann, oh, hallo. Ich meine, wir sind jetzt Fünfter, wir reden hier.
Das ist schon verrückt,
hey,
ja,
der SC Freiburg ist Fünfter, hat irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Punkte Vorsprung vor dem Nächsten und also der kann sich sogar so ein Unentschieden mal erlauben, ist gar kein Thema. Und das, obwohl wir ja gerade Unentschieden hinter uns haben. Insofern, der spielt eine super Saison, der SC, muss man einfach mal so sagen.
So, jetzt mache ich, Achtung, eine klassische Radioüberleitung. Am Samstag war ja Weltfrauentag und da haben auch die Frauen gespielt.
Genau. Wir haben ja mal besprochen, du wolltest Noah bitten, einen Jingle
auch
zu machen.
Produziert, da kommt doch.
Also soll ich wieder singen.
Frauen regieren die Welt. Die SC Freiburg Frauen.
Genau, die haben nämlich eine Reise nach Ostdeutschland gemacht. Am Mittwoch haben sie 0-2 beim Tabellenvorletzten in Jena gewonnen. Es war eigentlich alles okay. Wir waren live dabei, war alles gut und verdiente Sieg. Mir fehlte so ein bisschen in dem Spiel eine wuchtige Stürmerin im Zentrum. Die Trainerin hat das, glaube ich, ähnlich gesehen. Die hat nämlich dann im nächsten Spiel in Potsdam Svenja Völmli in die Startelf gebracht, die Schweizer Nationalspielerin. Wir haben schon mal über sie gesprochen. Sie hatte zwei Kreuzbandrisse schon. Aber sie ist genau die Spielerin, die man sich da vorstellt, also die mit Wucht da im Strafraum zu Werke geht und auch Bälle sich holt. Alles richtig gut. Ich glaube, wenn die in Topform ist, ist es eine richtige Hilfe auch. Aber sie ist noch nicht ganz in Topform. Am Samstag war es nicht nur von ihr, sondern von der ganzen Mannschaft war kein gutes Spiel, muss ich sagen. Also ich hatte keine Freude bei diesem Spiel. Es lag aber auch daran, Turbine war sehr agil. Turbine Potsdam.
Es ist schon verwirrend.
So heißt der Verein. Also, erster FFC Turbine Potsdam heißt der Verein. Waren sehr agil, teilweise rustikal. Das Spiel war ständig unterbrochen. Es gab Verletzungsunterbrechungen. Es war ein zerfahrenes Spiel. Der SC hat für mich zu wenig kombiniert. Die haben zu wenig mannschaftlich gespielt, weil sie sich möglicherweise überlegen fühlten, wurde viel zu häufig das 1-gegen-1 gesucht. Und dann eben wurde dabei der Ball verloren, man hat sich halt nicht durchgesetzt. Gilt für alle Spielerinnen, auch für Nationalspielerin Cora Zikay, immer wieder hängen geblieben, was sonst gar nicht der Fall ist. Ich glaube, die haben sich die einzelnen Gegnerspielerinnen so ein bisschen zu leicht genommen, war mein Eindruck. Und so geriet dann der eingeplante Sieg ernsthaft in Gefahr durch mehrere Dinge. Julia Stirli, unsere Schweizer Innenverteidigerin, auch Nationalspielerin, schied in der 29. Minute verletzt aus. Folge dieser rustikalen Gangart, die dort an den Tag gelegt wurde. Potsdam hatte, die haben ja ganz wenig Tore nur geschossen und ich glaube nur einen Punkt oder so. Die stürmten plötzlich, machten einen Pfostenschuss gegen Freiburg. Ich hatte größte Bedenken, ein mieses Gefühl.
Hast du das auch immer so vor Spielen oder während Spielen, dass du denkst...
Ja, in dem Spiel habe ich echt gedacht, jetzt läuft's aber richtig scheiße. Und dann kam aber die 55. Minute... Und die Frage taucht da auf, rettet uns ein Elfmeter? Denn Selina Fabian wurde im 16-Meter-Raum gefoult. Dann trat sie selber an. Die sagte, okay, scheiß Spiel, aber wenn du jetzt das 1-0 machst durch den Elfer, alles gut. Ja. Den schießt sie in die Wolken, den schießt sie klar übers Tor. Kläglich vergeben hat sie den. Hoch übers Tor geschossen und das passte zum ganzen Spiel.
Das ist so bitter.
Das passte zu meinem Gefühl, was das Spiel betraf, dass du sagst, hoffentlich kriegen wir nicht noch rein. Das wäre nämlich das Typischste gewesen. Es stand 0-0, 0-0, 0-0 und dann war die 83. Minute. Es gab einen von vielen Freistößen. Es gab unheimlich viele Ecken und Freistöße. Die Standards waren schlecht durch die Bank, nur dieser nicht. In der 83. Minute wieder war es Selina Fabian, die aus dem Halbfeld jetzt diesen Freistoß schießt. Die erreicht damit die Österreicherin Annabel Schasching im Strafraum. An der Grundlinie kann die den Ball kontrollieren, spielt ihn flach ins Zentrum. Und da ist Cora Zikay, die, wie ich sagte, keinen guten Tag hatte, aber den trifft sie aus kurzer Distanz, waren vielleicht 2-3 Meter maximal, schiebt sie den Ball rein. 0-1, Abpfiff, 3 Punkte, munter putzen, weitermachen. Geile Nummer, oder?
Ja. Das ist so geil, wie sich die Stimmung auch auf einmal dann so ändert. Also, ja, komm, ist okay.
Also, ich dachte dann, okay, den Dreier nimmt jetzt mit, aber die haben... Du kannst ja aus solchen Spielen lernen. Jetzt klingelt es bei mir.
Sag
hier
was, ne? Mal, was ist denn hier heute los?
Das ist wieder irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich hab eigentlich auf
Flugmodus
gestellt. Und das ist dann wahrscheinlich ein Anruf, der übers Netz geht, weil ich bin ja hier im Gästenetz.
Im Gästenetz.
Ich weiß nicht, also ich gehe da jetzt nicht dran. Ich sehe schon an der Vorwahl, dass das irgendjemand ist, der mir was verkaufen will. Also deshalb so ein Callcenter aus dem Ausland. Ne? Also, da gehen wir nicht dran. Wir blicken auf die Tabelle der Frauen. Der SC ist Fünfter mit 29 Punkten.
Die sind, das, was wir letztes Mal besprochen haben, dran geblieben, jetzt eben oben an dieser mehr oder weniger jetzt eher Dreiergruppe. Das war ja das Ziel.
Sie liegen 4 Punkte hinter Leverkusen, das ist überbrückbar. Leverkusen hat den Kontakt nach ganz oben so ein bisschen abreißen lassen.
Ja, eben, das haben wir ja gesagt.
Ganz oben stehen Bayern vor Frankfurt. Bayern hat 41 Punkte, Frankfurt und Wolfsburg beide 38 Punkte. Und am Montagabend um 18 Uhr spielt unser SC
gegen
den Frauen im Dreisamstadion gegen den Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt. Ganz genau. Eins der Top-3-Teams, also das war die, wir da oben haben, Bayern, Wolfsburg, Frankfurt oder in einer anderen Reihenfolge zur Saisonpause war noch Frankfurt Tabellenführer. Also, die kommen
euch jetzt Montagabend langweilt.
Ja, absolut ins Stadion oder Radio einschalten.
Genau.
Ich freue mich auch sehr, dass ich mal wieder ein Spiel aus dem Stadion kommentieren darf und nicht im Homeoffice. Noah, wenn der Moderator ist, der betont dann immer, Rischmann auf dem Sofa. Ich bin nicht auf dem Sofa. Ich hab einen Stuhl.
Rischmann auf dem Sofa mit einer Tüte Chips.
Ich habe einen so einen ähnlichen, so wie hier so ein Bürostuhl.
So ein Schwingstuhl, so ein Freischwinger,
Habe ich etwa 3 Meter vor einem 55 Zoll Bildschirm. Also im Grunde sehe ich besser, als wenn ich im Stadion bin, aber ist halt was anderes.
Ja, ist eine andere Stimmung, ne?
Und der Radiohörer als solcher wird das nicht wirklich merken, höchstens an der Atmo. Ja. Ich bin dann sehr konzentriert darauf. Ich bin dahinter auch immer kaputt. War dann auch kaputt, als ich abends das Männerspiel, da habe ich gemerkt, du hast aber schon Power gegeben heute. Ja. Aber okay, also wir übertragen live natürlich das Spiel gegen Frankfurt und die Mädels haben ja schon ein Hinspiel gegen Frankfurt gehabt und das ging 6-0 aus für die Eintracht.
Ja, das war ein schlechter Tag.
Das war, aber es hatte auch was Besonderes. Ja. In der ersten Halbzeit stand es nur 1-0. Es war vielleicht eine verdiente Führung für die Frankfurterinnen, aber es war jetzt keine Katastrophe oder so. 46. Minute, rote Karte Julia Stierli. 46. Also mit der ersten Kontakt.
Minute,
ich erinnere noch dunkel, dass ich jetzt nicht ganz überzeugt war, dass das unbedingt rot sein musste. Also die Gegenspielerin, glattrot. Ja. Die Gegenspielerin hat das Foul gesucht, die ist auf sie zugelaufen und hat sie gerempelt und ist dann gefallen. Und dann hieß es faul und rote Karte. Ne? Aber egal, ob die jetzt berechtigt war oder nicht, kann man sich drüber streiten. Stierli raus, dann bist du in Unterzahl. Und dann lief es eigentlich alles normal, dass es bis zur 90. Minute 3-0 steht, ist völlig normal, oder? Aber dann gab es noch was Besonderes. Die japanische Spielerin Shiba, die war eingewechselt worden. Die hat in der 90. In der 90. plus 2 und in der 90. plus 4 jeweils getroffen.
Boah,
lupenreinen Hattrick ab Minute 90 gemacht. Das war schon speziell. Und dann steht's halt am Ende 6-0 für Frankfurt. Unsere Mädels haben ein bisschen was gut zu machen.
Ja, für das 6-0, eben wie gesagt.
Für den
Auftritt. Schlechter Tag.
Schlechter Tag auch in Potsdam war nicht so, so überragend. Kann man besser machen. Und Frankfurt ist Favorit. Aber ich denke, die Mädels werden Gas geben. Denn die lassen das ja auch nicht so gerne auf sich sitzen, wenn im Podcast gesagt wird, war ein schlechtes Spiel in Potsdam. Ja.
Stimmt.
Also, das ist die Frauen am Montag, am Samstag die Herren.
Und
die Männer, unsere Männer, ja, kommen gleich drauf. Unsere Männer am Samstag, ganz wichtig, 15 Uhr fängt die Bundesliga-Show an. Ich fahre Freitag schon
gegen Mainz.
Nach Mainz, damit ich bloß nicht zu spät komme. Und ich bin in 31 Jahren nicht zu spät gekommen, aber ich möchte es dann ein bisschen entspannter. Ja. Ja. Und dann komme ich aber am Samstagabend zurück, damit ich am Sonntagmorgen die U19 sehen kann.
Dann
gegen Werder Bremen um 11 Uhr im Mösle-Stadion.
Am Montag die Frauen.
Die Frauen, ungewohnte Stunde. 18 Uhr haben wir gesagt.
18 Uhr.
Ja? 18 Uhr, ungewohnte Stunde.
Ja, und dann am Mittwoch wieder zu mir zu kommen.
Dann komme ich am Mittwoch wieder zu dir, da haben wir viel zu besprechen.
Aber halt kein Vorausblick,
aber kein
gell?
Vorausblick.
Denn
kein
es Blick, ist Länderspielpause.
Länderspielpause. Und ich habe der Steffi eine Nachricht geschickt. Habe ihr gesagt, pass mal auf, wir haben einen Gast, ne? An dem Mittwoch vor der Länderspielpause. Der war 16 Jahre Cheftrainer beim SC Freiburg. Der ist der Vater des modernen SC Freiburg mit Fußballschule, mit Bundesliga, mit Europacup. Und dann schrieb mir die noch nicht mal 30-jährige Steffi zurück. Ha, ha, ha. Finde ich ja süß, dass du mir erklären willst, wer Volker Finke ist.
Volker Finke kommt nächste Woche zu uns.
Volker Finke bei uns hier im Studio, live und ohne doppelten Boden. Und ich finde das super schön, dass er mir zugesagt hat auf meine Frage.
Ich freue mich auch sehr. Wie gesagt, ich dachte wirklich, komm Frank, also... Das traust du mir jetzt nicht zu, dass ich nicht weiß, wer Volker Finke ist.
Ja, aber du warst als er ja aktiv war.
Ja, egal.
Der ist 93 aufgestiegen in die Bundesliga. Wie alt warst du 93?
Ich war nicht geboren.
So.
Aber trotzdem, Volker Finke sagt einem halt was.
Ja, Kulttrainer und Architekt und Baumeister des modernen SC Freiburg von heute.
Da freuen wir uns sehr drauf. Nächste Woche bei uns der Gast Volker Finke.
Ja, da will ich wieder mit ihm so ein bisschen, so ähnlich wie wir es mit dem Nils Petersen gemacht haben.
Gehen
so
wir durch die Karriere mal durch.
Durch die Zeit mit dem SC. Ja. Und dann möchte ich Dinge erzählen, wie ich sie erlebt habe, möchte wissen, wie es der Trainer erlebt hat. Vielleicht ihn so ein paar Dinge fragen. Ich glaube, wir müssen gar nicht groß was vorbereiten. Wir plaudern einfach über die Jahre. Ich selber habe 14 Jahre mit ihm zusammen geschafft.
Ah, krass.
Und wir hatten nicht immer nur Frieden. Am Schluss gab es ja eine Abschiedsparty. Ich war der einzige eingeladene Journalist.
Da sind wir sehr gespannt darauf. Da möchte ich auf jeden Fall nächste Woche mehr zu hören.
Wir sind Finke, hieß es damals hier. Kannst du das noch daran erinnern, diese Aktion?
Ja.
Ja, tolle. Also Volker Finke bei uns im Podcast live. Und
nächste Woche Mittwoch.
Verpasst es nicht. Schaltet uns wieder ein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Glöckchen und so weiter. Und erzählt vor allen Dingen weiter, weil Volker hört man nicht so oft.
So, ne? Wir haben euch lieb. Tschüss.
Tschüss, macht's gut. Prost.
Prost.
Auf ein Stadionbier mit Baden FM Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.